Jetzt hatte ich einen jungen Mann, der mir also wirklich erzählte, es kann vorkommen, 36 Stunden am Stück.
Okay.
Wenn die Tochter nicht da ist, also der ist in der Trennungssituation, die Tochter ist nicht da, dann ist der in seinen Pornowelten und dann, aber das kennen wir auch beim Gaming, also da wird nicht mehr
Naja,
geschlafen,
okay.
da wird sich nicht mehr Körperpflege, da wird nicht mehr gegessen, da bleibt man an diesem Stimulus hängen.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler und begrüße euch zur neuen Folge zum Thema Pornosucht. Die Zahl der Betroffenen steigt, eine Erkrankung, die Folgen haben kann. Ne? Gesundheitliche, sexuelle, partnerschaftliche, familiäre, aber auch berufliche. Wann ist man pornosüchtig? Welche Anzeichen gibt es und was dagegen hilft? Klären wir mit Dr. Heike Melzer, Neurologin, Psychotherapeutin sowie Paar- und Sexualtherapeutin. Wir haben uns im Vorfeld aufs Du geeinigt. Schön, dass du in der Folge dabei bist.
Ja, hallo.
Ich muss sagen, erst als ich es gehört habe, Pornosucht, meine erste Reaktion war, ich musste lachen. Dann habe ich mir gedacht, nee, warum lachst du jetzt? Das ist ja eigentlich ziemlich doof, weil die, die es betrifft, für die ist das ja, die haben ein richtiges Problem. War mir im ersten Moment aber so gar nicht bewusst.
Ja, das ist eine ganz reguläre Reaktion, weil viele Menschen denken, etwas, was Spaß macht, wie kann denn das süchtig machen? Also, was wird denn noch alles als Sucht deklariert? Und von daher ist das gut nachvollziehbar. Also man muss auch so ein bisschen lachen, weil das Thema natürlich auch schambehaftet ist und alle gucken Pornografie. Aber es ist in der Tat schon so, dass die, die betroffen sind, eben schon auch einen sehr hohen Leidensdruck haben. Und viele Menschen beschäftigen sich auch nicht mit neuen Erkrankungen. Also gerade der Bereich der Verhaltenssüchte ist halt etwas, was etablierte Ärzte auch noch nicht so in der Universität gelehrt haben und was auch viele Menschen halt noch nicht wissen, dass es eben auch über belohnungsassoziierte Verhaltensweisen pathologische, ja, Störungen, also im Prinzip eine Stoffwechselstörung im Gehirn hervorruft. Und das ist leider immer noch ein Tabu und deswegen sprechen wir ja auch miteinander, weil ich sehe die natürlich zuhauf in meiner Praxis auch den Leidensdruck nicht nur von den Personen sondern auch von denen des Umfeldes, also betroffene Partner, Familienmitglieder, Eltern, die sich Sorgen machen. Und die auch ein Stück weit ratlos sind, wenn nämlich dieses Stadium des Kontrollverlustes tatsächlich schon stattgefunden hat. Und das hat massive Einschränkungen auch für das Leben der Betroffenen.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das dann schon so wie so ein Trigger? Also wenn man jetzt eine stöhnende Frau hier mit einspielen würde, dann ist das wie so ein Auslöser, wo man sagt, so eine Sucht wie bei Alkohol und Zigaretten, wo man dann direkt sagt, okay, ich muss jetzt was tun.
Es gibt innere und äußere Trigger. Eines der Punkte in der Therapie ist es auch, sich die bewusst zu machen, weil viele Sachen laufen eben unbewusst ab. So etwas wie ein Geräusch oder ein Bild oder wenn wir jetzt wieder den Frühling und Sommer vor uns haben, irgendwelche Hotpants, Girls mit entsprechenden Tops, bauchfrei oder High Heels, das kann schon als Trigger wirken. Es gibt aber auch so Trigger, zum Beispiel immer, wenn die Tür zugeht und ich alleine bin oder immer, wenn das Smartphone auf meinem Tisch liegt oder wenn ich ins Bett gehe. Und es gibt innere Trigger, zum Beispiel wenn ich traurig bin oder wenn ich wütend bin, einsam bin, wenn ich Langeweile habe. Also es sind innere Gefühlszustände. Und dann kommt so etwas wie so eine Suchbewegung. Und diese Suchbewegung kann halt eben da sein, ah, es gibt doch diesen Ort, wo ich gute Gefühle habe oder wo ich einen Orgasmus mehr oder wo ich neugierig bin, wo es spannend ist und wo ich den ganzen Mist da draußen vergessen kann. Und dann wird sich halt eingeloggt und dann ist man in seinem Suchtkreislauf quasi. Am Ende kommt vielleicht auch dieses Gefühl der Reue für die Zeit, die man jetzt schon wieder verloren hat oder für die Lüge, die man produzieren musste, um das auch ein bisschen abzukupfern in seiner Umgebung. Aber diese Trigger sind tatsächlich ganz wichtig zu definieren, weil sie nachher helfen, auch wieder davon wegzukommen.
Also die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, sind dann sozusagen schon Indikatoren, wo ich weiß, okay, ich glaube, ich bin süchtig nach Pornos, oder? Woher
Nein,
weiß man
nein,
das?
nein, 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 nein. Also wir haben klassischerweise in der Sucht, wir beschäftigen uns mit etwas, und zwar mit dem Suchtmittel besonders häufig. Also Sexualität spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich bin also Sexualität läuft irgendwie wie so ein roter Faden, genauso wie beim Esssüchtigen halt die Schokolade oder beim Alkoholiker der Alkohol. Man beschäftigt sich mit der Thematik. Dann kommt so etwas, weil klassischerweise entstehen Süchte. Man geht zu etwas Gutem hin, also einem guten Gefühl, einem guten Geschmack, einer Entspannung, einer Wohlfühlkomponente. Und das ist in der Sensibilisierungsphase auch erstmal ganz prima. Also das lässt uns in so ein Escape Room gehen oder der gewünschte Effekt tritt ein. Also fühle mich so wohl, ich habe die Schokolade gegessen, ich bin satt, ich bin zufrieden, ich habe das Glas Wein getrunken und die Wirkung setzt schon ein und ich kann mich entspannen am Abend, ich belohne mich für etwas. Dann kommt das Stadium der Desensibilisierung. Ich mache das immer wieder und Toleranzentwicklung, Dosissteigerung stellt sich ein. Das heißt, das, was ich ursprünglich mal gemacht habe, das reicht nicht mehr aus. Ich brauche mehr Zeit, ich brauche stärkere Reize, habe so eine Art Neueichung im Gehirn. Zum Beispiel beim Essen eben, da ist der Apfel, schmeckt halt nicht mehr süß. Es muss halt dann schon irgendwie Haribo Colorado sein oder Gelee-Bananen oder irgendetwas, was mich dann überhaupt noch nutritiv kickt. Oder beim Porno, ich gucke mir Compilation an oder die Inhalte werden etwas bizarrer oder ich möchte diese Sachen auch mal erleben. Das heißt, ich gehe auch raus, ich brauche Casual-Sex-Partner, ich gehe zu käuflichen Sex-Partnern, ich habe auch ein höheres Risikobereitschaft, die sich dann langsam einschleust, bis hin zum Kontrollverlust, wobei man merkt, ich habe ja schon schlimme Nebenwirkungen. Also der Partner ist schon weg, ich habe meinen Job verloren, ich kriege mein Studium nicht fertig. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben. Die Polizei ist morgens bei mir gewesen, hat meinen Laptop, mein Smartphone und den Server abgeräumt, weil der Vorwurf im Raum steht, dass ich Missbrauchsmaterial mir angeschaut habe. Oder ich habe gesundheitliche Schwierigkeiten. Also ich bin so konditioniert an diesen sexuellen Reizen, dass ich bestimmte Fetische entwickle, die mich zwanghaft daran fixieren und wo es schwierig wird, die dann auch tatsächlich mit einem Partner zu erleben. Aber dieses Trio erektile Dysfunktion, Orgasmusverzögerung und partnerbezogene Unlust sind auch solche Wake-up-Geschichten, wo die Leute sagen, und dass das ihnen nicht mehr gut tut, aber der Kontrollverlust, wenn sie einen Kontrollverlust haben, dann machen sie es immer wieder, weil sie trösten sich immer wieder an dem Ort des vermeintlichen guten Gefühls, der aber dazu geführt hat, dass die Probleme entstanden ist. Das ist so ein bisschen wie beim Alkoholiker, der tröstet sich auch über den Alkohol, weil er keine Freunde mehr hat. Dann wird man sagen, lass den Alkohol weg und pfleg Freundschaften. Warum hast du keine Freunde mehr? Die gehen ja alle weg, weil du nur noch Alkohol trinkst.
Das klingt jetzt also sehr dramatisch für mich. Ich denke mal so, es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene Level, oder? Ich fange da so bei Level 1 an und bin dann irgendwann bei 10 und habe dann keinen Job mehr, oder?
Also wir reden von einer Jahre oder manchmal jahrzehntelangen Reise. Also heute gucken die Kinder mit Eintreffen des Smartphones ab 11, 12, 13 laufen auch die Pornos. Patienten, die hier sitzen, sind ja zum Teil 30, 40, 50, 60 Jahre und die haben einen langen Vorlauf. Aber das ist so ein bisschen wie das Gras, was wächst. Das sieht man ja auch nicht und irgendwann muss man wieder Rasen mähen. Also es ist ein ganz, ganz schleichender, langsamer Prozess und dadurch entstehen auch in diesem Rahmen dieses Prozesses entstehen auch Abwehrmechanismen, also zum Beispiel Abspaltung, dass man nicht genau hinguckt, minimiert, dass man sagt, ach einmal ist ja kein Mal, ach das machen ja alle und ein bisschen Lügen ist auch nicht so schlimm und was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Also es gibt viele Strategien, um nicht hinzugucken. Der klassisch Süchtige guckt nicht auf seine Störung und diejenigen, die das sehen, sind oftmals Menschen im Außenumfeld, die darauf aufmerksam machen und der klassisch Süchtige minimiert. Aber wir sind in der Tat, da gibt es ganz, ganz viele Graustufen und ich würde sagen, wir leben heute in einer Zeit supranormativer Stimuli. Die Belohnungsreize werden immer größer und wir müssen gucken, dass wir eben an diesen Belohnungsreizen noch die so konsumieren, dass wir gesund bleiben und nicht, dass wir zu den Verlierern gehören, wo unsere Lebenszeit monetarisiert wird und unsere Gesundheit bei drauf geht. Und aber ich glaube, es ist so wie beim Essen auch. Also die Menschen haben ja jetzt in unseren Breitengraden jetzt nicht mit Hunger zu tun, sondern wir gucken immer wieder jetzt im Frühling, dass die Hose wieder passt. Also wenn die spannt und man kann ja bei frühzeitig dann auch gegenlenken. Aber es gibt Menschen, die lenken nicht dagegen und die sind dann halt irgendwie 130 Kilogramm schwer bei 1,60 Meter. Und man sagt, uff, wie konnte das denn passieren? Oder die gucken 36 Stunden Pornos am Stück. Das meistens hinter verschlossener Tür. Das ist jetzt mein Spitzenkandidat jetzt bislang gewesen. Aber oder die spielen Nächte und Wochenendweise immer von einem Spiellevel zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten und kommen davon gar nicht mehr weg. Also Verhaltenssüchte ist etwas, was leider noch nicht so gut verstanden wird. Aber diese Köder oder die supernormativen Stimuli werden immer größer in unserer Zeit und wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht diese Dopaminstoffwechselstörung im Gehirn bekommen.
Wollte ich gerade sagen, was passiert da im Körper? Dopamin ist ja ein Stichwort, ne? Also es ist so eine innere Belohnung.
Genau, also wir haben das Dopamin ist nicht nur im Gehirn vorhanden, das gibt es auch im Darm, das wird im Nebennierenmark produziert, aber man könnte sagen, es ist die Währung an bestimmten Stellen im Gehirn, unter anderem auch im Belohnungssystem. Jetzt sitzt das Belohnungssystem nicht in der Großhirnrinde, die wir evolutionär später bekommen haben, sondern in Kerngebieten unterhalb der Großhirnrinde. Und dort ist, wenn ich mich immer wieder hochkicke, phasisch, also wenn ich immer wieder von einem Porno zum nächsten, von einem Spiellevel zum nächsten gucke, dann sinkt das tonische Dopamin, also das ist dieses Hintergrunddopamin, was immer vorhanden ist. Und dann haben wir, Dopamin ist im Prinzip unsere Anschubshilfe, unser Motivator, aus uns herauszugehen und hin zu etwas zu gehen. Wenn wir bei phasisch immer sehr hoch das Hochschießen, dann werden wir im Prinzip antriebsgemindert und können uns weniger konzentrieren. Und interessanterweise ist Dopamin auch das, was bei ADHS fehlt, weil die Medikamente erhöhen das Dopamin, allerdings nicht im mesolimbischen System, da wo die Abhängigkeiten passieren, also in dem Gebiet vom Mittelhirn zum Belohnungssystem, sondern in dem mesofrontalen System, in dem vom Mittelhirn zur Denkerstirn im Prinzip. Dort ist bei den ADHSlern ein Dopaminmangel. Und ich meine, ADHS geht halt mit der erhöhten Chance, dass man Süchte entwickelt. Und da sind wir auch schnell nicht nur bei den Substanzgebundenen, sondern eben auch bei den Verhaltenssüchten. Und interessant, also diese Dysregulation, also wenn man sehr hoch das Phasische hat, hat man im Prinzip das tonische Dopamin niedrig. Und es gibt unterschiedliche Hypothesen, wie ADHS entsteht. Es gibt diese Dopaminmangelhypothese und Dopaminüberschusshypothese. Fakt ist, die Medikamente erhöhen das Dopamin und das führt dazu, dass wir diese höheren kognitiven Funktionen wie Belohnungsaufschub, Steuerung der Emotionen, Steuerung der Handlungen, strukturiertes Vorgehen. Das Frontalhirn hemmt normalerweise das Belohnungssystem. Man muss sich das Belohnungssystem wie so ein Krümelmonster vorstellen, was immer sagt, Kekse, Kekse, Kekse. Und dann sagt das Frontalhirn, nein, wir sind in der Fastenzeit. Ne? Das unterscheidet uns vom Hund. Dem stellt man seinen Fressnapf hin und der frisst. Oder dem Bonobo-Affen im Zoo, denen ist das egal, ob Besucherzeiten oder nicht. Die Vögel, wann immer sie Lust haben, wir können natürlich unser Verhalten deutlich besser steuern. Das gelingt dem ADHSler nicht so. Und deswegen ist interessant, diese Sachen zu verstehen, wie die im Gehirn passieren. Ich habe das jetzt in meinem neuen Buch Versteckte Köder, die Macht der Belohnungsreize und wie wir uns davon befreien, einmal nicht nur für die Sexualität, das gilt auch für andere Bereiche, aber es ist wahnsinnig wichtig, das zu verstehen, weil wenn man es versteht, kann man gegenlenken und dann ist man auch, hat man eine Sicht darauf, weil es fällt uns halt immer mehr schwer, Nein zu sagen, uns abzugrenzen. Aber was brauchen wir? Diese Abgrenzungsfähigkeit und auch diese Fähigkeit, unsere Handlungen und unsere Emotionen zu regulieren, weil sonst wird das Miteinander halt auch schwierig und sonst agieren wir wie so Dauerkonsumenten, denen unsere Lebenszeit aus der Tasche gezogen wird und auch unsere Gesundheit. Und die wird monetarisiert und dann gehören wir halt zu den Verlierern. Und ich möchte, dass viele zu den Gewinnern gehören und nicht bei mir in der Praxis sitzen.
Ja, aber in der Praxis saß ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt einer, der 36 Stunden am Stück Pornos schaut. Ja,
Genau.
und der schläft dann nicht.
Der schläft dann nicht und es ist auch dann so, dass das Pornoschauen meistens so ein Reiten auf einer Dopaminwelle ist. Also manche masturbieren und hören immer kurz vorm Orgasmus wieder auf. Also es ist nicht so, dass man dann 150 Orgasmen produziert.
Ja.
Manchmal ist es auch so, dass man es schon gar nicht mehr schafft, weil die Reize auch nicht ausreichen. Viele kombinieren das ja auch dann noch mit Drogen, Crystal Meth oder so etwas. Also da ist man dauergeil, über Stunden hinweg guckt unendlich viele Pornos. Das ist dann aber auch so wirklich so ein Escape Room. Wir kennen ja alle solche Escape Rooms, so Spielräume, wo man Aufgaben zu erledigen hat. Nach einer Stunde muss man wieder raus, weil die nächste Gruppe rein will. So, wenn man in diesem Escape Room, in diesem Fluchtraum vor der Realität oder vor schlechten Gefühlen zu lange drin bleibt, entscheiden halt andere darüber, ob man rauskommt oder nicht. Ja, also ich finde immer ganz wichtig, also zum Beispiel Pornografie ist für mich ein Belohnungsreiz, so ein bisschen wie Schokolade. Und eine gute Schokolade zu essen oder sich mal einen guten Porno anzuschauen, finde ich, ist ja da überhaupt nichts dagegen. Aber es gibt manche Menschen, die bleiben da hängen, wie die Fliegen an diesem Klebefolie, die man früher immer hingehängt
Ja,
hat. So.
aber diese 36 Stunden, das ist jetzt so High Level, oder ist das was?
Das ist High Level, ja. Ich
Ja.
hatte bislang hatte ich immer einen Akademiker, der um die 40 Stunden in der Woche geschaut hat, aber jetzt hatte ich einen jungen Mann, der mir also wirklich erzählte, nee, es kann vorkommen, 36 Stunden am Stück.
Okay.
Wenn die Tochter nicht da ist, also der ist in der Trennungssituation, die Tochter ist nicht da, dann ist der in seinen Pornowelten und dann, aber das kennen wir auch beim Gaming, also da wird nicht mehr
Naja, okay.
geschlafen, da wird sich nicht mehr Körperpflege, da wird nicht mehr gegessen, da bleibt man an diesem Stimulus hängen.
Und wie sieht so, ich sag mal, so die Durchschnittswelt eines Pornosüchtigen aus? Also welche Gedanken kreisen da so? Ist das wirklich immer dieses von wegen, okay, wann bin ich zu Hause, wann kann ich wieder gucken, oder?
Naja, schon das begleitet ihn, aber das ist ja nicht so sichtbar. Also nicht so sichtbar wie jetzt zum Beispiel eine Esssucht oder auch beim Alkoholiker oder Nikotinabhängigen sieht man einfach die gelben Finger oder die Augen oder die Haut verändert sich ein Stück weit. Beim Pornosüchtigen, der bleibt sehr, sehr lange unentdeckt und es gilt auch darum, weil es ja auch sehr, also es ist eigentlich doppelt schambehaftet. Nicht nur, weil es eine Abhängigkeit ist, das geht immer mit Schamgefühlen einher, sondern weil es auch noch die Sexualität betrifft. Also, glaube ich, kaum noch Männer, die sich brüsten für ihren Pornokonsum. Oh, ich habe mal wieder 5 Stunden geschaut. Ja, du auch? Nö, ich 7. Das ist so ein bisschen wie, oh, ich war bei McDonald's. Ja, du auch? Oh, toll, toll, toll. Wir gehen immer zu McDonald's. Ja, das sagt keiner. Also wenn einer Veganer ist, der wird vielleicht noch sagen, ja, ich kenne die vegane Lasagne. Kann ich dir das Rezept geben? Ja, das ist vielleicht noch heute etwas, womit man sich brüsten kann. Aber das bleibt lange Zeit versteckt und es betrifft alle Bevölkerungsgruppen. Aber es ist so wie bei allen Süchten, es wird oftmals, also es gibt diese Safe-Regel, also Secret, es wird geheim gehalten, es ist missbräuchlich anderen oder sich selbst gegenüber. Und wenn wir uns Pornografie anschauen, wir wissen nie genau, haben die Leute alle eingewilligt, die da zu sehen sind, sind die alle 18? F steht für Feeling, weg von schlechten Gefühlen. Also klassisch Pornosüchtige hat halt irgendwo ungelöste Themen aus der Vergangenheit um Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham, so primäre Gefühle. Die hat er nicht gelöst und dann gibt es diesen Raum, diesen Escape Room der guten Gefühle. So, aber das löst nicht die eigentlichen Probleme und deswegen ist es immer ganz wichtig, in die Tiefe zu gehen und nicht nur oberflächlich mal ein Pflaster drauf zu kleben, sondern zu schauen, was ist denn eigentlich, was steckt dahinter, von was gehen die weg, weg von diesen schlechten Gefühlen, da muss man an diese schlechten Gefühle ran und bei der Pornografie, E, bei dieser Safe-Regel steht für Empty, das heißt, Sexualität findet allein in diesem Trieb haften Segment statt. Also keine Emotionalität, keine Bindung, keine Zuneigung, keine berührt werden, was ja auch so einen ganzheitlich satt macht.
Aber was sagen Sie jetzt so, was sind so dann die ersten Anzeichen, wo man sich selbst reflektieren muss und sagen muss, ah, okay, ja, vielleicht bin ich
Genau,
doch.
also wenn ich sage, oh, immer um schlechte Gefühle wegzudrücken, gucke ich das hin, wenn es repetitiv wird, immer wieder so Gewohnheiten schleifen sich ein über Repetition, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich muss es immer wieder machen. So bilden sich so Bypasse im Gehirn, ne? Bilden sich Straßen auf. Es gibt diese Regel, what fires together, wires together. Also immer wieder, also Nervenzelle A feuert mit Nervenzelle B, die werden dann irgendwann, wenn die immer wieder bedient werden, Freunde. So wie wenn wir ja mit Kindern an der Ampel stehen und sagen, stopp, rot. Dann ist rot irgendwann keine neutrale Phase, sondern die ist mit stopp gekoppelt und das ist auch gut so. Und also wenn es geheim wird, also ich meine, Pornos zu schauen, vielleicht in der Partnerschaft auch mit der Partnerin oder dem Partner zusammen, ist ja, denke ich mal, genauso sozial akzeptiert, wie wenn ich ein Tiramisu mache und ich lade mir Leute ein und sage, okay, lassen wir es mal knallen, Mascarpone und was alles drin ist. Ganz lecker, aber hochkalorisch. Aber wenn ich jeden Bissen genieße und mir vielleicht überlege, mache ich da Eier rein und woher kommen die Eier und so. Also ich mache ein liebevolles Tiramisu. Dann ist da gar nichts gegen einzuwenden, wenn man das mit Freunden genießt. Aber wenn ich mir die 300 Gramm Packung vorm Abendessen heimlich reinziehe und dann die Packung im Mülleimer ganz unten entsorge und sage, ich weiß auch nicht, warum ich nicht schlank werde, habe ich vielleicht ein
Ja,
Problem.
okay.
Ja, wenn ich sexuelle Funktionsstörungen entwickle, wenn ich merke, also ich bin gekoppelt in meinem Verhalten an immer wieder, also so, Konditionierung ist ein Begriff aus der Biologie, also der Pawlowsche Hund, der kriegt sein Fressen und hört den Glockenton und irgendwann hat der Speichelfluss beim Glockenton. Und wir konditionieren uns natürlich auch immer, wenn wir repetitiv masturbieren, dann haben wir audiovisuelles Material, wir haben unsere Hand oder Vibratoren, also Reize, wo Menschen schwerlich mithalten können. Also kein Mensch ist so vielfältig wie Pornografie und kein Penis hat die Power eines Womanizers, kann man so
Ja.
sagen,
Aber
ja.
du hast jetzt kurz eingeworfen, dass es geschlechterunabhängig ist, also dass Frauen auch
Ja.
pornosüchtig sein können.
Naja, klar. Ja, natürlich. Also wir haben jetzt 30% der Pornokonsumenten sind weiblich, aber die Vielzahl von Männern mit einer Hypersexualität. Aber ich habe natürlich auch Frauen, die sehr viel Pornografie schauen und sich sehr viel befriedigen. Also bis zu 20 Orgasmen am Tag. Also das muss man erstmal schaffen. Habe ich auch. Oder die im käuflichen Segment unterwegs werden und sagen, ich mache mein Hobby zum Beruf. Also die da wirklich sehr aktiv sind und dann auch wieder rauskommen wollen und eben auch in diesem gleichen Belohnungsmodus unterwegs sind wie Männer.
Und Ursachen sind bei Männern und Frauen die gleichen dann, warum die pornosüchtig werden oder sexsüchtig oder wie auch immer?
Die Ursachen sind so vielfältig wie die Menschen, aber wenn wir davon ausgehen, dass süchtige Menschen eher von etwas Schlechtem weggehen, dann muss man sagen, sind das vielleicht auch Menschen, die in irgendeiner Weise, und wir sind alle in Zwangsgemeinschaften der Familie aufgewachsen und wir haben alle schon mal Kränkungen hinter uns gebracht. Und je nachdem, wie wir mit diesen Kränkungen umgehen, es gibt halt vielleicht auch Kränkungen, die sind nicht verarbeitet. Und deswegen, das ist die Arbeit der Psychotherapeuten, also so etwas im System des Klienten zu verarbeiten, dass ich also nicht immer wieder irgend so einen Schmerz aus der Vergangenheit versuche zu betäuben, sondern mich dem Schmerz stelle und da sage, dass ich daran wachse und dass ich mein Leben weitergeben kann, also in der Individuation voranschreiten kann. Es ist halt genau wie Eifersucht oder Hass oder sowas. Es ist ein niederes Stadium und hindert uns daran, in unserer individuellen Entwicklung weiterzugehen. Und da muss man halt schauen, dass man in so eine Freiheit, Aufrichtigkeit, Autonomie geht und die Leute, die zu mir kommen wollen, immer von einem schlechten Gefühl weg. Aber ich arbeite immer eher mit den Leuten hin zu einem guten Gefühl, also dahin, wo sie hin wollen. Weil wenn sie das Problem verneinen, also ich will etwas nicht mehr machen, kommen die vom Problem nicht weg. Wichtig sind auch zum Beispiel Selbsthilfegruppen, weil viele sind vereinsamt, viele sind in ihrer Sucht mittlerweile in so einer Sackgasse, haben wenig Kontakt zu anderen oder viele junge Männer, die noch gar keinen Kontakt haben, auch mit welchem Geschlecht auch immer, also keine realen, also so unberührte, die gar nicht mehr wissen, wie denn überhaupt Beziehung, wie Liebe, wie Freundschaft geht. Und dann ist es ganz gut, sich in Selbsthilfegruppen, zum Beispiel die AS-Gruppe Anonymen Sexsüchtigen oder Sex and Love Addicted Anonymous, SLAA, sich mal auszutauschen, weil die reden unstigmatisiert über die Thematik und man lernt manchmal auch von der Peer-Gruppe und das sind meistens Leute, die sehen so aus wie wir zwei, also ganz unauffällig, und sind auch meistens gar nicht, also sind meistens eher reflektierte Leute, die sich dann in solche Gruppen setzen und sagen, nee, ich will mein Verhalten nachhaltig verändern, weil es hat mir eben schon im Leben viele Probleme eingebrockt.
Selbsthilfegruppen hast du jetzt angesprochen, auch ein wichtiges Thema und ein Ansatz, um von der Sucht wegzukommen, die richtige zu finden, manchmal nicht so einfach. Die Heimatkrankenkasse hilft euch dabei, die richtige ausfindig zu machen. Gibt eine digitale Datenbank, könnt ihr nachgucken und durchklicken, was da in eurer Stadt angeboten wird. Auch finanziell schießt die Heimatkrankenkasse was dazu, unterstützt die Selbsthilfegruppe in ihrer Arbeit. Infos dazu findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Und diese Selbsthilfegruppe, ich würde sagen, das ist ein Ansatz, um von der Sucht wegzukommen. Generell auf dem Weg weg von der Sucht, glaube ich, dass man ja irgendwie dann auch auf der Suche nach einer Ersatzbefriedigung ist, oder? Also nach einem Ersatz für ähnliche Glücksgefühle oder nicht.
Ja, aber wir brauchen ja alle Glücksgefühle. Die Dosis macht das Gift. Und wenn wir uns mal jetzt daran erinnern, wie das wirkt, wenn wir mal 5 Tage auf Kohlenhydrate verzichten oder gar nichts essen und fasten wandern, dann würden wir vielleicht auch sagen, danach habe ich eine ganz viele schärfere Sinnlichkeit.
Ja.
Wenn ich einen Apfel esse, oder wenn ich Brot esse und lange kaue und das nicht so unbewusst mache, dann sage ich, oh, das schmeckt auch süß und die knusprige Kruste und diese vielen Nuancen eines Apfels, das weiß man erst so richtig zu schätzen, wenn man es längere Zeit nicht mehr gehabt hat. Und zum Beispiel, wenn ich die Pornografie weglasse, dann habe ich viele Männer, die dann erstmal wieder merken, oh, ich habe eine morgendliche Erektion. Also ich habe auch mal wieder sexuelle Träume, aber wenn ich bis abends hin vor der Pornografie sitze und masturbiere, dann ersetzt diese Pornografie ja auch ein Stück weit die Fantasie und irgendwann gibt es keine Fantasien mehr. Es gibt nur noch Pornofantasien und ich finde es immer ganz gut, gerade eben, wenn auch eigene Ideen wieder und auch die Sinnlichkeit im Körper wieder zurückkommt, dass man einfach auch wieder merkt, zum Beispiel habe ich das bei vielen Männern, die über lange Zeit zu Pornografie masturbiert haben, die können eigentlich gar nicht mehr masturbieren ohne Pornografie. Das ist wie so eine Art Turboanschub im Gehirn.
Also ist dann die Maßnahme ein kalter Entzug, also ganz verzichten auf Pornos?
Also, wenn Sie eine Abhängigkeit haben, müssen Sie immer vom Suchtmedium oder Mittel abstinent sein über eine gewisse Zeit. Und es ist so die Frage, wie weit Sie auch da schon, sagen wir mal, Ihre Bahnen im Gehirn nachhaltig verändert haben. Also wenn das jetzt noch nicht also viele sagen ja auch, die sind da irgendwo auf der Reise und sagen, das Verhalten wird zunehmend dysfunktionaler. Ich will mich wieder sensibilisieren. Und da reicht eine gewisse Zeit, wo man dann so wie beim Fasten, wo man einfach mal sagt, ja, also jetzt bin ich auch wieder, also ich bin auch wieder dankbarer für das, was ich habe. Ich kann das mehr empfinden. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, wenn ich wieder einmal anschaue, werde ich rückfällig. Also ich kann gar nicht wieder schauen. So wie der trockene Alkoholiker, der sagt, nee, ich trinke keinen Alkohol mehr. Auch wenn Alkohol ubiquitär, das sieht man erst, wenn man nicht mehr trinkt, wie ubiquitär Alkohol in dem Leben, hier in unserem aller Leben vorhanden ist. Es gibt auch Menschen, die sich ganz bewusst entscheiden, wirklich auf Pornografie zu verzichten oder eben gerade auch auf diese supernormativen Stimuli zu verzichten. Aber klar, Abstinenz gehört immer damit dazu.
Ja, ich finde es so schwer zu fassen, dieses Phänomen, was heißt Phänomen, aber dieses, dass man dann, dass es dahin führt, dass man am Ende so ungefähr keinen Job mehr hat, weil man pornosüchtig ist. Für mich steht das so von wegen, okay, wie kann das sein? Also, ne, das ist so.
Naja, aber die Studenten, die so viel Pornos schauen oder so viel gamen, dass sie ihre Bachelorarbeit nie fertig kriegen und im 11. Semester sind. Oder diejenigen, also ich habe Polizeibeamte, die während des Dienstes halt Pornos schauen und dann immer ständig auf der Toilette wieder verschwinden oder die auch irgendwelche Malware in Systeme einschleusen im Consulting-Bereich, die dann das System gefährden. Oder Priester, die über Pornografie und auch Missbrauchsmaterial auffällig werden. Also die verlieren selbstverständlich ihren Job.
Ja, okay, ja, jetzt wo du so erklärst, ist mir klar, ja, okay, macht Sinn. Und das macht ja, also wir haben jetzt hier auch über Leute gesprochen, die wie alleine zu Hause leben, wenn nicht gerade irgendwie die Tochter da ist von dem Scheidungsfall. Aber wenn man jetzt in der Partnerschaft ist und pornosüchtig ist, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, oder? Also man kriegt das ja irgendwie dann auch im normalen Sexleben ja gar nicht mehr auf die Kette dann, oder? Man stumpft doch dann irgendwie ab.
So, ja, genau. Und die wirken eher asexuell. Also die Partner sagen, ja, warum? Ist irgendwie, ja, es ist gerade so viel Stress auf der Arbeit und es dauert so lange, ich komme gar nicht nach Hause. Ja, manchmal kommen sie auch nicht nach Hause, weil sie noch 2 Stunden dranhängen. Oder weil sie bis Mitternacht oder bis nachts um 2 von den Pornos hängen und die Partnerin ist schon längst im Bett. Also ich spreche jetzt mal, es gibt es auch genau andersrum. Ja, also, aber klassischerweise jetzt eher die Männer betrifft es. Wenn man dann eben Kinder zu erziehen hat und der andere sitzt halt, er macht halt doch nicht Steuererklärung und guckt nicht nur die Aktienkurse an, sondern hängt stundenlang vor Pornografie oder ist schon fertig und hat keine Lust mehr oder kriegt keinen mehr hoch oder wird nicht mehr fertig, dann ist selbstverständlich irgendwann die Partnerin und die können ja auch sich informieren und die sagen, das sieht so aus, als wäre da irgendetwas, was ich vielleicht auch nicht weiß. Und man muss in der Partnerschaft, denke ich mal, auch immer definieren. Also man muss sich, finde ich, in der Partnerschaft attraktiv füreinander halten und man muss auch irgendwo offen und ehrlich in der Sexualität miteinander umgehen. Wenn man in einem Boot sitzt und wenn ich sage, wir machen eine Monogamie, wir beiden sind das sexuelle Paar und der eine arbeitet sich immer woanders ab und es kommt nichts mehr an, dann geht das den anderen, denke ich, schon auch was an. Und in der heutigen Zeit sollte man auch über Pornografie reden und einen bewussten Umgang mit Pornografie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen Chat- oder Videocams mir anschaue, mit irgendwelchen Girls und Geld ausgebe, ist das sicherlich etwas, was die Partnerin durchaus, wenn sie es denn erfährt. Und manchmal ist das dieser Aufprall ja schon unschön, ne? Wenn man dann auf einmal irgendwo auf dem Server die ganzen Hunderttausende von Gigabytesweise von Fotos und Videos sieht und sagt, okay, habe ich doch keinen asexuellen Partner, der arbeitet ja ganz schön in diesem Bereich. Und das führt dann immer zu unschönen Diskussionen.
Ja, und wie gehe ich das dann an als Partner?
Also man kann es natürlich ansprechen, aber der klassisch Süchtige streitet ab und versucht auch zu verstecken. Das ist nicht ganz einfach, dahinter zu kommen und wo gelogen wird. Es gibt aktive und passive Lügen. Also aktive Lügen, guckst du ständig Pornos oder was weiß ich, hast du, nein, habe ich nicht und dann war es das doch. Passive Lügen waren so ein bisschen den Partner nicht so richtig reinschauen zu lassen, oh, es ist wieder so viel los, deswegen bin ich auch so spät oder so. Aber in dem Moment, wo gelogen wird, wird auch oftmals übergriffig kontrolliert. Und klassischerweise gibt dieses Gaslighting, Absprechen der Sinne des Partners, Gegenangriff. Kontrollierst du mich? Soll ich nicht mal ein bisschen Spaß haben? Und das ist häufig sehr schwierig. Manchmal müssen sie beobachten. Und wenn das ein Suchtthema ist, ist es ein chronisches Thema. Es ist eine chronische Stoffwechselstörung im Gehirn. Das ist auch nicht so mit einem Versprechen, ich mache das nicht mehr. Ja? Also wenn es den Partner tangiert, im Zweifelsfall muss man den Süchtigen, es gibt diesen Spruch, liebevoll fallen lassen. Also manche wachen auch erst auf, wenn der Partner tatsächlich weg ist, weil man sagt, das ist außerhalb des eigenen Systems. Also man kann den Partner bitten, etwas zu lassen. Oftmals sieht man es ja dann nicht. Und wenn sich da nichts verändert oder immer wieder Absprachen nicht eingehalten werden, dann gibt es auch viele Partnerinnen, die dann auch mittlerweile eben auch einfach sagen, nee, da ist Hopfen und Malz verloren. In so einer Partnerschaft möchte ich nicht leben.
Ja, was Pornosucht mit dem Körper machen kann und mit dem Umfeld, das haben wir jetzt gehört und gelernt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, bitteschön.
Also es hatte jetzt auch mehr Tiefe, als ich im Vorfeld ja damit gerechnet habe. Spannendes Thema. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, auch gerne was dazu lesen möchtet, von und mit Dr. Melzer haben wir euch in den Shownotes hinterlegt. Heike, tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.